SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, guten Morgen. Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles hat der Film One Battle After Another insgesamt 6 Trophäen gewonnen. Leonardo DiCaprio spielt in dem Politthriller einen gealterten Revolutionär, der seine Tochter zu schützen versucht. Aus Los Angeles berichtet Antje Sieb.
Bester Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch für Regisseur Paul Thomas Anderson, beste männliche Nebenrolle für Sean Penn sowie Preise für Schnitt und Casting. Damit ist One Battle After Another der Film, der dieses Jahr die meisten Oscars mit nach Hause nehmen kann. Danach folgt Mitfavorit Blood and Sinners. Das opulente Vampirdrama bekam 4 Oscars, etwa für den Hauptdarsteller Michael B. Jordan und einen Rekord-Oscar für Kamerafrau Autumn Durald Ocapar. Sie ist die erste weibliche Gewinnerin in dieser Kategorie. Den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle gewann Jessie Buckley, die in Hamlet Shakespeares Ehefrau Agnes spielt. Der von ZDF Arte mitproduzierte Dokumentarfilm Ein Nobody gegen Putin um einen russischen Lehrer, der die Propaganda in Schulen nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine schildert, gewann ebenfalls einen Oscar. US-Regisseur David Bornstein sorgte dabei auch für einen der politischsten Momente des Abends, indem er etwa die in Minnesota bei Protesten gegen die Immigrationsbehörde ICE erschossenen US-Bürger ansprach. Aber auch von Moderator Conan O'Brien und Talkshow-Host Jimmy Kimmel, der einen Preis übergab, kamen Seitenhiebe auf Präsident Donald Trump.
Und der erhöht den Druck auf die NATO-Partner und fordert, dass diese NATO-Partner sich an einer Sicherung der Straße von Hormuz beteiligen müssten. In einem Interview mit der Financial Times sagte Trump, dem Bündnis stehe eine, Zitat, sehr schlechte Zukunft bevor, falls es den USA nicht bei der Öffnung der Meerenge hilft. Weitere Einzelheiten von Nina Barth.
In einem Telefoninterview mit NBC News hatte er zuvor erklärt, einige Länder hätten sich bereits verpflichtet, dabei zu helfen, die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz abzusichern. Laut NBC News sagte Trump, die Länder hätten sich nicht nur verpflichtet, sondern hielten das auch für eine großartige Idee. Nur, welche Länder das sein sollen, das sagte er nicht. Das Wall Street Journal berichtet, die US-Regierung wolle schon in den kommenden Tagen eine Koalition zur Eskortierung von Schiffen durch die Straße von Hormuz verkünden. Die Zeitung beruft sich auf mehrere anonyme Quellen. Demnach haben mehrere Länder einer Koalition zugestimmt. Unklar sei aber noch, ob die Operation vor oder nach dem Ende des Krieges beginnen solle.
Deutschland will sich an einem Militäreinsatz in der Straße von Hormuz erstmal nicht beteiligen. Das hat Außenminister Wadephul in der ARD gesagt.
Werden wir bald aktiver Teil dieser Auseinandersetzung? Nein. Hierzu hat die Bundesregierung eine ganz klare Auffassung. Die hat der Bundesverteidigungsminister deutlich gemacht, die hat der Bundeskanzler deutlich gemacht. Wir werden uns an dieser Auseinandersetzung nicht beteiligen.
Statt militärischer Maßnahmen fordert Wadephul vor allem Verhandlungen, um den Irankrieg zu beenden. Die Deutsche Bahn hat ihren Kundinnen und Kunden im vergangenen Jahr gut 156 Millionen Euro Entschädigung für Verspätungen und Zugausfälle gezahlt. Das hat Fernverkehrsvorstand Peterson der Süddeutschen Zeitung gesagt. Die Summe habe sich damit gegenüber 2019 verdreifacht. Im Vergleich zu 2024 habe es aber einen Rückgang über knapp 41 Millionen gegeben. Der Konzern geht davon aus, dass das unter anderem auf fehlende sogenannte Sonderereignisse, also zum Beispiel Streiks, zurückzuführen ist. Internetkriminelle haben in Rheinland-Pfalz zuletzt deutlich mehr Geld erbeutet. Im vergangenen Jahr hat sich der Schaden laut Kriminalstatistik mehr als verdoppelt, von 31 auf 72 Millionen. SWR-Reporterin Gesa Walch.
Die Betrüger sitzen im Ausland und verleiten die Opfer zu hohen Investitionen in vermeintliche Finanzprodukte im Internet. Alleine in einem Fall habe jemand aus Rheinland-Pfalz 3,5 Millionen Euro verloren. Gefasst werden die Täter so gut wie nie. Die Aufklärungsquote liegt laut Kriminalstatistik bei 2%. Die häufigsten Betrugsmaschen im Inland sind der falsche Polizeibeamte und der Schockanruf. Rheinland-Pfälzer haben dadurch laut Statistik im vergangenen Jahr rund 10 Millionen Euro an Betrüger verloren.
Für die erste Runde der Kommunalwahlen in Frankreich liegen erste Hochrechnungen vor. In den meisten Städten und Gemeinden wird es am kommenden Sonntag eine Stichwahl geben. In Straßburg liegt derzeit die Sozialistin Trautmann vorn. Sie war von 1989 bis 97 und von 2000 bis 2001 schon mal Bürgermeisterin. Auch die Hauptstadt Paris und die Mittelmeermetropole Marseille könnten den Hochrechnungen zufolge weiter von Sozialisten regiert werden. Einzelheiten von Julia Borutta.
In Paris liegt Emmanuel Grégoire, Kandidat des gemäßigten rot-grünen Wahlbündnisses, deutlich vor der konservativen Kandidatin und ehemaligen Kulturministerin Rachida Dati. In Marseille hat der sozialistische Kandidat und regierende Bürgermeister Benoît Payan nur einen dünnen Vorsprung vor seinem rechtsnationalen Konkurrenten Franck Alizio vom Rassemblement National. Würde Marseille in der zweiten Runde dem RN zufallen, wäre dies für die Rechtsnationalen ein Sieg von großer Strahlkraft für die Präsidentschaftswahlen 2027. In beiden Städten müssen die führenden linken Kandidaten nun entscheiden, ob sie in der zweiten Runde am kommenden Sonntag ein Wahlbündnis mit der linksradikalen La France Insoumise eingehen, um am Ende sicher ins Rathaus einziehen zu können. Doch ein Teil der gemäßigten Linken lehnt dies strikt ab. Der große Verlierer des Abends ist die Partei Renaissance von Staatspräsident Emmanuel Macron. Laut dem Meinungsforschungsinstitut ELAB hat die Partei im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen 2020 vielerorts rund 10 Prozentpunkte verloren.
Bei den Kommunalwahlen in Hessen ist die CDU einem Trendergebnis zufolge stärkste Partei geblieben. Mit landesweit 29,7% der Stimmen, schreibt das Statistische Landesamt. Die SPD landet demnach mit 20,2% auf dem zweiten Rang, dahinter die AfD mit 15,9%. Die Grünen holen 14,4%, die Linke 5,8% und die FDP 3,7%. Gewählt wurden in Hessen neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte. In Italien sind die Paralympischen Winterspiele zu Ende gegangen mit der Schlussfeier in Cortina d'Ampezzo. Das deutsche Team hat bei den Spielen insgesamt 17 Medaillen gewonnen. Raimo Hinsdorf fasst zusammen.
Allein die Paralangläufer und Biathleten holten 14 der 17 deutschen Medaillen. Gerade sie waren bei den Wettkämpfen im Flaimstal von Krankheiten, unglücklichen Juryentscheidungen und manchmal einfach nur Pech verfolgt. Wie alle Sportler in Tesero kämpften sie mit teilweise irregulären Bedingungen im Trentiner Frühling. Die Diskussion um eine Vorverlegung der Paralympics hat in Italien neue Nahrung gehalten. Skirennläuferin Annalena Forster holte die einzigen beiden Goldmedaillen für das Team D. Das landet im Medaillenspiegel auf Rang 11. Erfolgreichste Nation bei diesen Paralympischen Winterspielen wurde China mit 15 Mal Gold.
Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart zu Hause gegen Leipzig gewonnen. 1:0. Den Siegtreffer erzielte Stuttgart-Stürmer Dennis Undaff.
Leipzig ist kein einfacher Gegner, es ist ein sehr, sehr guter Gegner. Wir haben gut dagegen gehalten. Es war im richtigen Moment, haben wir das Tor gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass Leipzig jetzt langsam kommen wird. Und dann haben wir den Stecker gezogen, Tor gemacht, 3 Punkte geholt und geile Teamleistung, super Support von den Fans, das hat uns auch mal gepusht und dann alle zusammen gefeiert.
In der Tabelle ist der VfB aktuell auf Rang 4, Leipzig ist Fünfter.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh zeitweise Regen im Norden von Baden-Württemberg, später dann auch in Rheinland-Pfalz immer wieder Regen. 5 Grad maximal in Schwarzwald und bis zu 12 Grad in der Südpfalz.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. In dieser Woche schauen wir uns die Ausgangslage vor der Wahl jeden Morgen um diese Zeit genauer an. Rheinland-Pfalz gilt als strukturkonservativ. Das heißt, viele Menschen schätzen Kontinuität und wollen tendenziell Bestehendes beibehalten. Jahrzehntelang war Rheinland-Pfalz eine sichere Bank für die CDU. Seit 35 Jahren aber regiert die SPD das Land. Und die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP funktioniert weitgehend geräuschlos. Aber diese Konstellation könnte vor dem Ausstehen, weil es nicht klar ist, ob es die FDP überhaupt wieder in den Landtag schafft. Läuft also alles auf eine große Koalition raus? Und wenn ja, passiert das unter SPD-Führung oder stellt mal wieder die CDU den Ministerpräsidenten? Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet Matthias Zahn.
Aus Liebe zum Land. Die SPD umarmt mit ihrem Slogan das Wahlvolk förmlich. Ministerpräsident und Spitzenkandidat Alexander Schweizer verkauft sich als bodenständig.
Ich kenne das Land, ich kenne die Leute, ich liebe das Land und dafür stehe ich. Und das wissen die Menschen dann auch in diesem Wahlkampf.
Seit mehr als 30 Jahren ist die SPD an der Macht. Da fällt es schwer, noch große Reformbaustellen zu benennen. Im Wahlkampf verspricht die SPD zum Beispiel, Schulbücher kostenlos zu machen oder Dorfkneipen zu unterstützen. Alles ist auf Spitzenkandidat Schweizer zugeschnitten. Die Trierer Politikprofessorin Claudia Rizzi.
Vor allem geht es darum, diesen Landesvater bekannt zu machen und generell zu sagen, ja, das ist doch eigentlich hier eine Situation, ihr habt doch gar nicht den Wechselwillen. Es läuft gut. Und das ist vielleicht so ein bisschen mehr die Umarmung der Bürgerinnen und Bürger.
Die manche wohl auch als Umklammerung empfinden. Denn Probleme gibt es genug in Rheinland-Pfalz. Hochverschuldete Kommunen, die nicht mehr investieren können, eklige Schultoiletten, marode Straßen und Brücken. Jede Menge Stoff für ein Wahlkampffeuerwerk der Opposition eigentlich. Doch CDU-Herausforderer Gordon Schnieder gibt sich betont sachlich, führt einen unauffälligen Wahlkampf ohne Emotionen oder gar Attacken.
Es ist wichtig rüberzubringen, dass es kein Wahlkampf gegen jemanden ist, sondern es ist ein Wahlkampf für die Themen, wo wir stehen, wo ich persönlich stehe, wo ich dieses Land hinführen möchte.
Schnieder verspricht unter anderem einen Eigenheimzuschuss für Familien. Er will Klammenkommunen mehr Geld geben. Insgesamt aber bleibt der Herausforderer von der CDU blass.
Gordon Schnieder ist sehr fleißig. Er reist durchs Land. Er hat immens viele Termine. Er ist natürlich auf den Plakaten sehr präsent. Und trotzdem wird er nicht so viel wahrgenommen. Wird auch noch nicht so richtig als eine Führungspersönlichkeit von vielen Rheinland-Pfälzerinnen und Pfälzern erkannt. Und das ist tatsächlich jetzt mit Blick auf den nahenden Wahltermin ein richtiges Problem.
Dazu kommt, in den Umfragen hat die CDU ihren komfortablen Vorsprung eingebüßt. Die SPD ist ihr inzwischen dicht auf den Fersen, ist laut ARD-Umfrage bis auf einen Prozentpunkt herangerückt. Im TV-Duell konnte CDU-Herausforderer Schnieder zwar punkten, insgesamt ist es der CDU aber bisher nicht gelungen, ein markantes Profil zu entwickeln, so Politikprofessorin Claudia Rizzi.
Man hat tatsächlich den Eindruck, dass die CDU wieder in diesem Wahlkampf den Eindruck gehabt hatte, es gibt so einen starken Wechselwillen im Land, wir können da ein bisschen in der Manier eines Schlafwagens vielleicht auch zur Wahl hintuckern. Und es zeigt sich jetzt wieder mit Blick auf die Umfrageergebnisse, in denen die SPD jetzt hinzugewonnen hat über die letzten Wochen, dass das nie eine gute Strategie für einen Wahlkampf sein kann.
Die AfD könnte ihr Ergebnis von der letzten Wahl mehr als verdoppeln. Die FDP kämpft ums politische Überleben und die Grünen gegen den Trend, dass Klimaschutz als Thema nicht mehr so zieht. Die meisten im politischen Betrieb scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass es auf eine große Koalition nach der Wahl hinausläuft. Insgesamt ein seltsam träger Wahlkampf.
Was mich ein bisschen erstaunt in diesem Wahlkampf, ist, dass da doch so sehr viel Zufriedenheit scheinbar mit der aktuellen Situation in Rheinland-Pfalz bei den Parteien vorherrscht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit tatsächlich ganz nah bei den Bürgerinnen und Bürgern sind.
Die Politikwissenschaftlerin Claudia Rizzi von der Universität Trier. Sie ist zu Gast in unserer Wahlsondersendung am Sonntag zwischen 18 und 22 Uhr. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Thema in der SWR-Aktuell-Serie in dieser Woche. Morgen früh schauen wir auf den Fachärztemangel am Beispiel der Stadt Wittlich.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In der Debatte um hohe Spritpreise treffen sich heute Abgeordnete der Bundestagsfraktionen von Union und SPD in Berlin mit Vertretern des Bundeskartellamts und der Mineralölindustrie. Diese sogenannte Taskforce soll Maßnahmen gegen die stark gestiegenen Spritpreise prüfen. Aus Berlin Jan Zimmermann.
Die Taskforce soll die Frage klären, wie starke Preisanstiege an den Tankstellen künftig vermieden werden. In der Arbeitsgruppe treffen sich Haushalts-, Wirtschafts- und Verkehrspolitiker von Union und SPD mit dem Chef des Bundeskartellamts. Auch Vertreter der Mineralölkonzerne werden erwartet. Sie sollen Fragen zu ihrer Preispolitik beantworten. Unionspolitiker fordern, die Preise der Konzerne müssten nachvollziehbarer und mutmaßlicher Abzocke gestoppt werden. SPD-Politiker gehen noch einen Schritt weiter und fordern, eine Spritpreisbremse einzuführen. Zum Beispiel, dass die Preise nur bis zu einer bestimmten Obergrenze steigen dürfen.
Steigende Öl- und Spritpreise könnten Russland helfen, befürchtet die EU-Außenbeauftragte Kallas. Vor diesem Hintergrund beraten die Außenminister der EU-Staaten über die Folgen des Iran-Konflikts, konkret über Fragen wie Sicherheit der Handelsrouten, Energieversorgung, Stabilität in der Region. Außerdem darüber, wie die weitere Unterstützung für die Ukraine gesichert werden kann. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Es ist das erste Treffen der EU-Außenminister nach den Angriffen auf den Iran. Auch wenn der Konflikt weit entfernt ist, die Auswirkungen sind sowohl wirtschaftlich als auch politisch in Europa zu spüren. US-Präsident Trump hat bereits verschiedene Länder aufgefordert, mehr für die Sicherheit der Schifffahrt vor Ort zu tun. Die Länder, die Öl durch die Straße von Hormuz bekommen, müssen sich darum kümmern, schrieb er auf Social Media. Eine Überlegung, die EU könnte ihre Mission Aspides im Roten Meer ausdehnen. Dafür sind bereits seit Monaten Kriegsschiffe in der Region unterwegs, um die Schifffahrt vor Angriffen zu schützen.
Eine mehrtägige Übung zur Terrorabwehr startet heute auf Fehmarn. Sie heißt GTEX, was für gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise steht. Dabei trainieren Polizei und Bundeswehr, wie sie gemeinsam gegen Terrorismus handeln können. Birte Sönnigsen mit Einzelheiten.
Geübt werden soll in der Luft, an Land und auf dem Meer. Ziel der Übung ist es, verschiedene Szenarien durchzuspielen, damit im Ernstfall jeder weiß, was zu tun ist. Außerdem lässt sich dadurch erkennen, wo Abläufe besser werden müssen. Geübt werden zum Beispiel Angriffe auf die kritische Infrastruktur, das könnte die Stromversorgung oder Häfen betreffen. Auch Bedrohungen durch Terror und Sabotage sollen durchgespielt werden. Zum Beispiel könnten mehrere Anschläge gleichzeitig stattfinden und dabei Brücken, wichtige Straßen oder Schleusen beschädigt oder zerstört werden.
Bundespräsident Steinmeier beginnt heute seine Lateinamerika-Reise. Er will die Beziehungen zu Panama, Guatemala und Mexiko stärken. Maximilian Springer.
Die Reise beginnt für den Bundespräsidenten in Panama. Hier trifft Steinmeier den Präsidenten der Republik, José Raúl Mulino, und besucht eine Schleuse des Panama-Kanals. Die Wasserstraße ist eine zentrale Route für den Welthandel. Mit seinem Besuch will der Bundespräsident die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland stärken. Panama ist laut dem Auswärtigen Amt Deutschlands wichtigster Exportmarkt in Zentralamerika.
Heute startet die bundesweite Woche der Ausbildung. Arbeitsagenturen und Jobcenter werben für betriebliche Ausbildungsberufe. Jenny Bein fasst die Aktionen zusammen, die in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stattfinden.
Die Agentur Konstanz Ravensburg startet heute in die Woche mit der Messe Topf sucht Deckel im Berufsinformationszentrum in Konstanz. Hier sollen junge Menschen die Berufe im Gastgewerbe kennenlernen, in denen es einen großen Fachkräftebedarf gibt. In Rheinland-Pfalz startet die Arbeitsagentur Mainz am Mittwoch in die Woche der Ausbildung. Und zwar mit der Messe Entdecke deine berufliche Reise. Im Haus der Jugend stellen 12 Betriebe aus verschiedenen Branchen ihre Arbeit vor und bieten Ausbildungsplätze an.
Der Fernsehturm Stuttgart wird saniert und von heute an finden auch Arbeiten an der Außenhülle statt. 70 Jahre nach der Fertigstellung hat die Außenhülle Risse bekommen, teilweise platzt auch Beton ab. Fabian Zier.
Im Inneren laufen die Arbeiten seit der zweiten Jahreshälfte 2025. Nun werden auch die Risse und Beschädigungen außen repariert, die Drohnen und Kletterer bei einer Inspizierung ausgemacht haben. Danach gibt es eine neue Außenhülle, die den Fernsehturm künftig vor Wind, Wetter und CO2 schützt. Ende des Jahres soll alles fertig sein. Die Sanierung kostet 1,5 Millionen Euro. Der Turm bleibt während der Sanierung für Besucher geöffnet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kanzler Merz empfängt heute den Ministerpräsidenten der Niederlande Jetten. Der führt eine frisch vereidigte Minderheitsregierung und gilt als überzeugter Europäer. Unser Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas hat allerdings Fragen.
Bei der Frage, was die Deutschen von den Niederländern so alles lernen könnten, landet man ganz schnell bei emotionalen Grundsatzdebatten. Pommes mit oder ohne Zwiebeln? Wie spielt man wirklich erfolgreich Fußball? Und wer kam eigentlich auf die Idee mit diesem Cannabis? Dass sich Friedrich Merz bei seinem heutigen Gast im Kanzleramt wirklich nach dem besten Pommesrezept erkundigt, das ist wohl eher eine theoretische Möglichkeit. Vielmehr dürfte den Kanzler interessieren, wie es in der neuen niederländischen Regierung so läuft. Ein Kabinett aus Linksliberalen, Christdemokraten und Rechtsliberalen, dem im Parlament 10 Stimmen zu einer Mehrheit fehlen und deshalb nicht arrogant von oben herab regieren kann, so mahnt der neue Regierungschef Rob Jetten selbst. Irrwitzigerweise gilt das auch für die Bundesregierung, denn schon mehrfach hat sich gezeigt, dass die 12-Stimmen-Mehrheit von Union und SPD im Bundestag keinesfalls mehr Sicherheit verspricht. Bei der Frage, was die Deutschen von den Niederländern so alles lernen könnten, geht es also auch im Kanzleramt heute um eine emotionale Grundsatzfrage. Wie viel Demut braucht es eigentlich beim Regieren? Gut möglich, dass die Frage nach Pommes mit oder ohne Zwiebeln ein wenig leichter zu klären ist.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.